Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Ja, liebe Leute, gerade in dem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, schaue ich so ein kleines bisschen nach draußen aus meinem Fenster hier im Büro und stelle fest, jetzt ist endgültig Herbst. Nicht nur kalendarisch, sondern auch wettermäßig und irgendwie mentalitätsmäßig auch. Bevor ihr euch jetzt denkt, was verbreitet der denn heute für Plattitüden? Ganz einfach. Also der Podcast hat eine kleine Pause gemacht. Jetzt sind wir wieder da mit neuen Folgen, gehen wir frisch in den Herbst und wir begeben uns langsam so auf die Zielgerade beim Projekt Universalcode. Das hat zur Folge, wir arbeiten intensiv daran, dass dieses Buch langsam mal fertig wird. Haben wir ja schon eine ganze Zeit versprochen. Wir machen neue Folgen vom Universalcode. Wir arbeiten an einer funkelnigelnagelneuen Webseite. Und wir treffen uns mal wieder im November in München. Guckt gerne in unsere Social-Media-Kanäle, da stehen die Termine drin, könnt ihr euch auch anmelden. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber habt es trotzdem im Hinterkopf. In München am 27.11. Da treffen wir uns alle wieder. Apropos Buch und Universalcode. Ich finde es ja großartig, dass wir immer wieder Autoren mit dabei haben, die so richtig, richtig gut sind und die ich selber wahnsinnig gerne lese. Einer davon ist heute zu Gast, nämlich Dirk von Gehlen. Und Dirk hat, das war der Hintergrund, auf der Republika in diesem Jahr einen Vortrag gehalten zu einem Thema, das uns irgendwie alle einigermaßen betrifft, nämlich Aufmerksamkeit. Ihr kennt das, jeder will eure Aufmerksamkeit, Klammer auf, auch dieser Podcast, Klammer zu. Und irgendwann ist mal die Kapazitätsgrenze erreicht. Davon abgesehen, es gibt auch eine ganze Menge Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen, von denen man sagt, naja, also eigentlich lohnt sich das nicht so wirklich. Ihr seht, das Thema Aufmerksamkeit ist ein ziemlich großes und deswegen spreche ich heute mit Dirk von Gehlen genau über diese Frage, wo lohnt sich das mit der Aufmerksamkeit und wie bekommen wir das hin, dass wir unsere Aufmerksamkeit richtig gut gezielt steuern. Meine Empfehlung ist, gebt eure Aufmerksamkeit mal die nächsten 20 Minuten diesem Podcast und natürlich allen anderen Universalcode-Projekten. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in München oder sonst wo alle mal wieder sehen. Dirk, ich weiß nicht mehr, von wem der Satz stammt, den ich vor kurzem mal gelesen habe, aber ich fand ihn sehr interessant. Da hat jemand, ich glaube, es war eine Frau, geschrieben, man müsse aufpassen, dass man sein Gehirn, seinen Geist nicht vergiftet, indem man permanent den falschen Dingen Aufmerksamkeit schenkt. Du hast bei der Republika über dieses Thema gesprochen und ich vermute, du würdest diesem Satz nicht widersprechen, oder?
Nein, total richtig. Ich kenne ihn jetzt auch nicht, aber es ist ein sehr guter Hinweis und wahrscheinlich der wichtigste Hinweis, um gut gewappnet für ein digitales und von KI beeinflusstes Zeitalter zu sein. Achte auf deine Aufmerksamkeit.
Ich ertappe mich selber, muss ich gestehen, dass ich immer wieder genau in diese Falle tappe, obwohl ich es weiß. Ab und zu verfluche ich mich selber, weil ich dann irgendwo im Sessel auf der Couch sonst wo sitze, dämlich durch Social Media scrolle, irgendwelche Dinge mache, die ich gar nicht machen will und mich mit Dingen beschäftige, die eigentlich völlig irrelevant sind. Frage an dich. Warum tue ich das?
Wahrscheinlich haben Menschen das schon immer getan. Im 20. Jahrhundert hat man halt irgendwas im Fernsehen gesehen. Erstens, weil es nichts anderes gab. Und dann zweitens ist man so rumgesäppt und ist dann hängen geblieben. Ich erinnere mich an diese Neil Postman Kulturpessimismus, dass wir jetzt alle verdummen, weil wir zu viel Fernsehen gucken. Heute würden sich alle Fernsehmacher freuen, wenn irgendjemand überhaupt noch in den Fernseher guckt. Heute verdattelt man halt Zeit auf Social Media. Neben mir liegt ein Buch, das heißt Wasting Time on the Internet von Kenneth Goldsmith. Ich habe per se nichts gegen Wasting Time. Ja, also gerade im Internet ist es auch gut. Die Frage ist, wovon lässt man sich warum triggern? Und darauf haben die Plattformen sich halt sehr gut spezialisiert, uns zu triggern und zu sagen, jemand ist anderer Meinung als du. Und das auszuhalten, das kann man, glaube ich, lernen. Aber der erste Schritt ist, erstmal zu überlegen, was ist wert in einer Welt, in der Inhalt identisch duplizierbar ist und von Maschinen hergestellt wird, dann ist der Wert nämlich nicht mehr der Content, sondern unsere Aufmerksamkeit, unsere 24 Stunden, die wir jeden Tag geschenkt kriegen und die danach auch weg sind. Das ist nahezu kommunistisch, dass die kannst du nicht anlegen, die kannst du nicht zur Bank tragen, nicht vererben. 24 Stunden. Und jeder, der dir deine Zeit, was von deiner Zeit will, will 1 Euro von dir pro Minute. Wenn wir so mit unserer Zeit umgingen, dann würden wir ganz anders mit Social Media, mit Fernsehen umgehen, weil wir das Gefühl hätten, oh, da läuft ja so ein Taxameter und ich muss jetzt für diesen Quatsch Geld bezahlen. Nee, Herr Lanz, vielen Dank, da mache ich aus. So, da hinzukommen, bewusst selber zu entscheiden, wofür investiere ich meine Aufmerksamkeit, das kann dann auch einschließen, dass man gut gelaunt Zeit verprasst, aber erstmal Aufmerksamkeit darauf richten. Das ist mein Impuls gewesen, ja.
Kleiner Schlenker, das Buch, das du gerade angesprochen hast, Neil Postman, hieß Wir amüsieren uns zu Tode.
Stimmt.
Und war in den 80er Jahren die Bibel aller Kulturskeptiker, die gesagt haben, 20 Programme im Fernsehen, das muss zwangsweise zur Verdummung führen. Kann es aber, weil du gerade diesen schönen Vergleich mit Postman gebracht hast, kann es sein, dass Gehirne wachsen oder sie so weiterentwickeln? Also ich komme aus einer Zeit 3 Programme. 20 empfand ich als latente Überforderung. Heute würde ich sagen, easy, 20 Programme sind gleich durchgesappt. Und der Hardcore-TikTok-User sagt, welches Problem habt ihr? So, jetzt prophezeien wir denen vielleicht wieder die Verdummung. Vielleicht sitzen die in 10 Jahren da und sagen, wieso ist alles überhaupt kein Problem? Worauf ich raus will, ist, kann eine Medienkultur so wachsen, dass es einfach Standard ist? Oder kommen wir wirklich mal an eine Grenze, wo wir sagen, so wie du es auch vorgerechnet hast, pass auf, du hast 24 Stunden, dein Gehirn hat eine bestimmte Aufnahmekapazität und irgendwann ist Schluss. Entscheide dich weise, was du aufnehmen willst.
Ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Das Problem ist ja, das mit dem Dummsein ist ja wie mit dem Todsein. Du selber merkst es am Ende nicht. Die anderen müssen damit dann sozusagen leben. Und es kann sein, dass wir alle tatsächlich, dass Neil Postman recht hatte und wir uns so in die Dummheit amüsiert haben, dass wir es nicht mehr merken. Also kann sein, dass die nächste Generation das von uns sagt, so wie wir wählen und mit der Welt umgehen, ist dieser Verdacht ja nicht ganz falsch, dass wir tatsächlich verdummt sind. Ich würde aber, weil wir hier sehr reflektiert miteinander reden, eher an Umberto Eco erinnern, der mal gesagt hat, das ist ein wiederkehrender Menschheitstraum, dass wir immer denken, die Welt wird ab jetzt dümmer. So, man nennt es Chronozentrismus, dass wir jetzt gerade noch die Krone der Schöpfung waren und jetzt bricht es ab. Was für ein wahnsinnig toller Moment in der Weltgeschichte, dass genau mich das trifft. Und diese Hybris, die steckt meiner Einschätzung nach in diesem Kulturpessimismus, für den es viele, viele Indizien gibt. Ich lese den aber immer als Impuls zu sagen, wenn ich mir so viel Sorgen darüber mache, dass die nächste Generation verdummt, dann was muss ich tun, um der zu helfen, dass es nicht passiert? Und ein Weg könnte sein, alles, was du zu viel machst, macht dich dumm. Wenn du zu viel Lateinvokabeln lernst, lieber Christian, in der 7. Klasse, dann wirst du danach dumm sein. Wenn du zu viel TikTok machst, lieber Christian, in der 7. Klasse, dann wirst du dich danach auch nicht wohlfühlen. Also ein rechtes Maß zu finden, ist ganz entscheidend. Und um das zu entwickeln, muss ich mich auch dieser TikTok-Sache dann mal aussetzen, um zu sagen, hey, jetzt ist genug. Und diese Fähigkeit ist eine, die wir wahrscheinlich der nächsten Generation erst vorleben müssen. Und ich kenne genügend Leute, die selber damit kämpfen. Deswegen mein Hinweis, richte mal mehr Aufmerksamkeit auf deine Aufmerksamkeit, weil da drin ein Hebel liegt, um mit ganz vielen Dingen besser klarzukommen.
Genau das ist das, was ich dich eigentlich als nächstes fragen wollte. Wie kriege ich das hin? Also in meinem Kopf weiß ich natürlich, das, weiß ich nicht, 17. Fußballvideo, das 38. Hundewelpenvideo, der 35. Konzertausschnitt der Stones, ist per se nicht schädlich, aber es zieht meine Aufmerksamkeit immer tiefer hinein in Dinge, die mir am Ende nicht gut tun. Theoretisch weiß ich's. Gibt es die 3 Filter, die Dirk von Gehlen empfiehlt, die 3 Kniffe oder hau dir selber einen Sack Schrauben vor den Kopf, wenn du es merkst oder sonst irgendwas? Oder sind wir dem einfach ausgeliefert, weil Algorithmen schlauer sind als wir und weil natürlich auch wir Journalisten, wir Medienmenschen ja permanent laut um Aufmerksamkeit buhlen?
Ich habe diesen Talk auf der Republika begonnen mit einer Anekdote aus dem Jahr, ich glaube 1923, wo die BBC abends um 8 gesagt hat, heute ist nichts passiert auf der Welt, wir spielen Musik und machen keine Nachrichten. Und ich fand es total interessant, dass danach nicht mehr passiert, weil wir natürlich als Journalistinnen immer denken, naja, dann muss man das berichten so. Ich fand den Impuls, oder das hat bei mir den Impuls ausgelöst, zu überlegen, was wäre denn, wenn das, was immer so wichtig tut, vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also wenn man wirklich sagt, heute gab es nichts auf der Welt, 1923, im Rückblick muss man auch sagen, was war denn da los? Natürlich ist es alles mega wichtig. Es ist immer alles mega wichtig. Die Frage ist, wie du dich dazu verhältst. Und ich würde auf zwei Ebenen antworten. Das eine ist eine strukturelle, eine systemische Ebene. Und die ist, glaube ich, sogar wichtiger als die zweite Ebene, nämlich die persönliche. Wie filterst du das für dich selber? Wir neigen dazu, dass wir ganz viele Probleme so personalisieren und sagen, wenn du viel fliegst oder wenn du aufhörst zu fliegen und kein Fleisch mehr isst, dann ist der Klimawandel und so weiter. Nee, das ist ein wichtiger Bestandteil, aber es wird das Problem nicht lösen. Und auch hier ist es so, dass natürlich eine Aufklärung, gehe aufgeklärt mit deiner Zeit um, schon bei dir beginnt, aber wir müssen schon auch auf einer systemischen Ebene sagen, man muss nicht jeden Quatsch, den Trump vermeldet, auch tatsächlich als Eilmeldung verschicken. Wir brauchen einen anderen Umgang mit dem, wie dieses Flood the Zone with Shit, das ja wirklich eine Standardvorgabe war, wie vergifte ich öffentlichen Diskurs, dass wir damit anders umgehen als mit diesem, das müssen wir jetzt sachlich vermelden. Das ist nicht der Standard. Da muss man eine andere Haltung zu haben, als das nur zu duplizieren und weiterzutragen. Das ist eine medienethische Frage, die wir auf einer systemischen Ebene stellen müssen. Und mein Vortrag wollte einen Impuls geben auf dieser systemischen Ebene. Wie gehen wir eigentlich damit um? Diese ganze Diskussion um Failed Balance. Jemand ist der Meinung, dass Schwerkraft nicht existiert. Sollten wir den eigentlich gleichberechtigt in eine Podiumsdiskussion mit jemandem einladen, der über Schwerkraft forscht, wo man sagen muss, nee, warum? So, aber es ist ja heute eine total standardmäßige Frage, dass man Wissenschaftsleugner fragt, warum finden Sie Wissenschaft eigentlich nicht so gut? Und dann sagt irgendjemand was, wo ich so finde, ist das objektiver Journalismus, dass man sagt, nee, ich glaube nicht an die Schwerkraft und das gilt genauso viel, wie dass es jemand wissenschaftlich bewiesen hat, finde ich schwierig, systemische Ebene. Du hattest auf die persönliche Ebene, auf der persönlichen Ebene gefragt, ich würde da aufhören, ein schlechtes Gewissen zu machen, weil es was sehr Entspannendes haben kann, durch die von dir gerade genannten Videos zu scrollen, aber die zu viel ist immer schlecht Regel gilt dann eben auch hier und dann muss man rausfinden, was zu viel ist.
Ich habe für mich selber mal was ausprobiert. Schlichtes Gemüt mit der Neigung zu schlichten Lösungen, dann dachte ich mir, weil es lustigerweise ist genau da entstanden, als mal wieder die 300. False Balance Debatte gelaufen ist und ich mir irgendwann dachte, ich pack's nicht mehr. Und dann habe ich mal was ausprobiert und habe gesagt, ich lese jetzt mal eine Woche nichts mehr von dem, was wir als News bezeichnen. Also ich sage jetzt mal, liebe Kollegen, nicht böse sein, das ist nur eine Metapher oder ein Beispiel, Spiegel Online. Also das, was wir als News sehen. Und habe mir gedacht, ich tue es mir mal eine Woche nicht an. Das Interessante an der ganzen Geschichte war, dass ich danach festgestellt habe, mir fehlt nichts. Ich hatte nicht das Gefühl, nicht mehr informiert zu sein oder dümmer zu sein oder sonst irgendwas, zumindest nicht dümmer als vorher ohnehin schon. Aber jedenfalls dachte ich mir, ist das nicht möglicherweise ein Kernproblem, dass wir uns gegenseitig gerade zuschütten mit irgendwelchem Zeug, das ja auch nicht relevanter wird? Also du hast vorhin dieses wunderbare Beispiel BBC. Es gibt so viele Tage, an denen ich mir denke, okay, eigentlich ist nichts passiert. Muss ich morgens den 100. News-Ticker lesen, in dem steht, Donald Trump hat wieder irgendeinen, weiß ich nicht, Scheiß erzählt? Also ich für mich habe entschieden, inzwischen muss ich nicht mehr. Frage an dich, ist das einfach Eskapismus? News-Müdigkeit, wie es jetzt immer so schön heißt? Oder ist es möglicherweise eine ganz schlaue Entscheidung zu sagen, ich muss mein Hirn damit nicht mehr vollmüllen? Wenn ja, wenn du zu Letzterem neigst, müsste man aber doch eigentlich sagen, der ganze Online-Journalismus, wie er inzwischen gang und gäbe ist, ist dann ein Haufen, pardon my English, Müll.
Ich glaube, wir stehen an einem Punkt, wo das, was wir so vor 25, 30 Jahren mit Nahrung erlebt haben, mit dem Aufkommen der Bio-Bewegung, für unser Medienmenü beginnen wird. Dass wir uns stärker fragen, wo kommt es eigentlich her und wie nahrhaft, wie gesund ist es eigentlich für uns? Und um diese Metaphorik zu sehen, das eine ist, wo kommt es her, ist so, die Hühner, die Eier, die ich esse, gelegt haben, die sind nicht mit Antibiotika gefüttert worden, etc. So, das ist natürlich entstanden. Das werden wir ganz klar in Abgrenzung zu KI-Content haben. Wo kommt der her? Hat das eine Maschine gemacht oder ein Mensch? Es wird ein Kriterium sein. Für manche Punkte ist es total okay, KI-Inhalt zu haben, aber es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Und das Zweite ist, das ist ein super, deswegen wähle ich die Metapher mit dem Essen, es gibt Sättigungspunkte. Und das große Problem, wenn wir uns die gesundheitliche Situation in westlichen Ländern angucken, ist, dass Menschen verlernt haben beim Essen, wo der Sättigungspunkt ist und sich überfressen im Wortsinne. Das führt dann zu Volkskrankheiten, das führt zu großen gesellschaftlichen Problemen, Bluthochdruck, Herzproblemen etc. Und wir sind gerade an einem Punkt, wenn ich diese Metapher sozusagen anlege, dass wir diese Sättigungspunkte spüren müssen, dass wir irgendwann sagen müssen, für Informationen gibt es diesen Sättigungspunkt auch. Es wird nicht noch besser, wenn du nochmal das zehnmal aus einer anderen Person, so. Es gibt diese Punkte, die das Bedürfnis gestillt haben. Und dann mehr zu machen, ist zu viel, glaube ich so. Vor allen Dingen, wenn das dann künstlich, falsch, mit Absicht gespinnt und gedreht ist. Ich hoffe sehr darauf, dass wir sowas Ähnliches wie dieses ich esse besser auch in der Frage haben, was hast du auf deinem Medienmenü? Und daraus erwächst aber auch ein großer Streit, weil wir haben heute schon, wir nehmen das ja in Bayern auf, sozusagen eine große Diskussion über wie viel Fleisch, wie viel Nicht-Fleisch gibt es da. Also das ist ja zu so einer Art Ersatzreligion für viele geworden. Und das wird ähnlich dann auch in der Diskussion kommen, wenn wir über die Frage von Medienmenüs reden. Ich habe aber da eine Hoffnung, dass es sozusagen zu einer medialen Aufklärung und sozusagen zu einem anderen Zugang zu diesen Themen kommt. Das heißt nicht, dass das Bestehende dann gar nicht mehr stattfindet. Es gibt ja heute auch weiterhin Discounter und Fast-Food-Restaurants, aber es kommt eine noch, man sieht die heute schon in Ansätzen, aber eine noch bessere Alternative wahrscheinlich auch.
Wenn man das ein bisschen weiter denkt, kann dieses Overdoing, dieser Overload an ich weiß nicht was und das zunehmend falsche Konzentrieren auf Dinge, die uns nicht gut tun, auch dazu führen, dass wir inzwischen beispielsweise, es fällt mir zumindest so auf, leidenschaftlich über Dinge von hochgradiger Irrelevanz diskutieren. Also ich habe es mir jetzt, weil du gerade Bayern gesagt hast, gedacht, auch bei den Journalistenkollegen lange Diskussion darüber, ist es gerecht, dass in Bayern die Sommerferien so spät sind? Gut, kann man jetzt drüber reden oder auch nicht, aber ich dachte mir dann nur, hätten wir mit derselben Leidenschaft, mit derselben Intensität und Begeisterung über den Zustand unserer Schulen und unseres Bildungssystems diskutiert, wäre es vielleicht sinnvoller, als darüber zu diskutieren, ob Bayern jetzt im August Ferien macht oder im Juli. Hängt das eine eventuell mit dem anderen zusammen?
Ich glaube, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, auf der richtigen Seite zu stehen. Und wir Medienkonsum ganz oft, oder zumindest das, was dann in Social Media daraus auch gemacht wird, auf Seiten zuschneiden. Auf welcher Seite stehst du bei diesem Thema? Und der Zauber, finde ich, an einer freien Gesellschaft ist, ich habe das mal mit dem Online-User Alf Rommer gemeinsam ausgerufen, ist Meinungsfreizeit. Also nicht nur Meinungsfreiheit, sondern Meinungsfreizeit im Sinne von, hey, dazu habe ich keine Meinung und ich will mir dazu jetzt auch keine Meinung bilden. Und das ist nicht böse. Ich muss mir nicht zu allem eine Meinung bilden. Ist mir doch egal, wann die Bayern Ferien haben. Ist mir doch egal, was der Ministerpräsident ist. So, habe ich jetzt keine Meinung dazu. Aber wenn du das mal als Challenge 2 Wochen lang in Social Media machst, da werden sich alle einigen, dass du jetzt der Böse bist, weil du die Dringlichkeit des Themas nicht verstanden hast. Da muss man sich jetzt zu äußern. Und ich glaube, da fängt dieser Aufmerksamkeitshebel an, das zu sagen, ich habe das Recht, keine Meinung zu haben. Und ich habe das Recht, diese Meinung dann womöglich aber auch zu ändern. Diese beiden Punkte sind vor lauter Meinungsäußerung ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Sie machen meiner Meinung nach aber eine freie Gesellschaft sehr viel mehr aus als das bloße Äußern irgendeiner Meinung. Also das Ändern der Meinung und das sich freiwillig absichtsvoll zurückhalten mit einer Meinungsäußerung sind 2 hohe Güter, die wir, wenn wir mehr Aufmerksamkeit auf Aufmerksamkeit lenken, wieder zurückgewinnen sollten, glaube ich. Und insofern würde ich dir da zustimmen. Ich fände es gut, wenn wir da aufhören, uns immer in diesen Spektakelaufregungen zu kommen, weil am Ende sich dadurch nichts ändert, sondern es ablenkt von Sachen, die vielleicht substanzieller sind. Also wir diskutieren über Sommerferien und könnte man genauso gut sagen, Zustand der Schulen, wie kann es sein, dass ein so reiches Land wie Deutschland so viele Menschen ohne Schulabschluss mit funktionaler Analphabetismus und so weiter produziert. Das ist ein Skandal und wir reden aber nicht drüber, sondern sagen dann eher, ja, ist das in der bayerischen DNA verankert, wann Schule ist oder nicht so. Ja.
Wobei das ja auch sein könnte, dass man bei so einem Überkonsum zu leichten Antworten neigt und dann auch leichter sich eine Meinung bilden kann. Also zu wann sind die Ferien richtig, kann jeder eine Meinung haben. Wo sind die Mängel in unserem Schulsystem? Schon deutlich schwieriger dazu, eine fundierte Meinung zu haben. Interessant ist übrigens, dass du gerade auch eben diese Meinungsfreizeit, ich habe das damals auch gelesen, angesprochen hast. Ich war ehrlich gesagt wahnsinnig beruhigt, weil ich merke bei mir, je älter ich werde, desto mehr habe ich auch keine Lust mehr, zu allem eine Meinung zu haben. Und ich finde es im Gegenteil sogar anmaßend. Teilweise zumindest. Also frag mich nach meiner Meinung zum Nahostkonflikt und ich muss dir sagen, da weiß ich viel zu wenig drüber, als dass ich mich jetzt hinstellen könnte und sage, ich habe dazu eine klare, fundierte Meinung. Die kann ich nicht haben, weil mir das Wissen fehlt.
Und also die Welt in ihrer Komplexität verändert sich ja auch so schnell, dass man eben Meinungen vielleicht auch mal anpassen sollte. Wenn man sagt, ja, da hatte ich eine klare Meinung, dann habe ich aber festgestellt, dass ich habe da die Hoffnung übrigens, dass KI uns helfen kann, besser zu denken. Also du kannst mit einer KI relativ gut deine eigenen Meinungen challengen und sagen, sag mir doch mal sozusagen ohne persönlichen Bezug die 5 Argumente der Gegenseite. Also Menschen, die sich so auf Pitches vorbereiten und so oder Jobinterviews machen, das ja ständig mit KI. Aber das wäre ja mal total interessant. Ich persönlich bin sozialisiert mit einer Haltung, dass Atomenergie eigentlich abzulehnen ist. So, es gibt aber Gründe, warum Menschen anderer Meinung sind, die anzuerkennen und zu sagen, das sind deren Gründe, das kann ich mir von der KI zeigen lassen, ohne diese persönliche Connection. Und es hilft vielleicht, eine etwas versachlichte Diskussion zu führen, wenn man Menschen und Meinungen trennt und Menschen damit auch die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zu verändern. Wir sind gerade in so einer Diskussion, wo eine Meinung sowas ist wie ein unveränderliches Kennzeichen, wie dein Name. Und wir beide streiten darum, wer den schöneren Namen hat. Da werden wir nie zu einem Kompromiss kommen, sondern wir werden beide sagen, was für ein Idiot, er versteht nicht, dass Dirk der schönste Name der Welt ist. So. Und das verfestigt sich dann immer mehr. Und am Ende sagen wir nur, also mit dem Christian kannst du überhaupt gar nicht reden, der versteht ja gar nichts. Und die anderen Dirk sagen, ja, stimmt. Und wir sind alle so. Das ist so eine durchaus problematische Konstellation, die man nur auflöst, wenn man die Meinungsfreizeit und vor allem die Änderung von Meinheit, von Meinung zulässt, weil sie eben nicht meine Identität ausmacht, sondern eine temporäre Ansicht ist, die ich aber auch ändern kann, wenn ich sie begründen kann.
Also mein täglicher Medienkonsum geht ja so, dass ich mir, schaffe ich nicht jeden Tag zugegeben, aber meistens denke, ich möchte von Fatz bis Tatz mal alles gelesen haben. Und ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich dann einen Kommentar in der Tatz und in der Fatz zum gleichen Thema lese und oft genug passiert es mir, dass ich denke, naja, beide haben irgendwo einen Punkt. Dann denke ich mir, okay, vielleicht bin ich schizophren. Ich bin nicht in der Lage, klare Meinungen zu haben, aber das passiert mir echt immer öfter, dass ich merke, ich kann nicht so klar sagen, das ist das Ding, hinter dem ich stehe. Macht's Leben manchmal leichter und manchmal auch deutlich schwieriger. Dirk, time is running out. Lass uns schnell einen Punkt noch oder dein Ding, weil mich das wirklich umtreibt. Wie kriegt man es hin, dass man dann wirklich sagt, ich nutze diese 24 Stunden gut, ich schenke meine Aufmerksamkeit wirklich nur dem, was für mich wichtig ist, was für mich relevant ist. Man liest ja in irgendwelchen Ratgebern, gerne legst Handy weg oder sonst was, aber dann denke ich mir, das sind so Kalendersprüche. Hast du für dich was gefunden, dass du sagst, so kann ich meine Aufmerksamkeit filtern?
Ich glaube, dass es klingt ein bisschen esoterisch, aber sich anzufangen, seine Aufmerksamkeit zu beobachten, ist schon mal total wichtig. Das ist jetzt noch kein wirklich Ratgeber-Tipp, aber darauf zu achten, wohin die Aufmerksamkeit geht und warum sie dahin geht, kann total helfen. So eine leichte Meditation, also bitte nicht zu esoterisch verstehen, aber tatsächlich einfach mal nichts zu tun und zu gucken, was dann eigentlich passiert mit deinem Kopf. Der springt nämlich auch, wenn du keine Videos guckst, und das ist kein Defizit, sondern das haben wir als Menschen so. Und da sich Schritt für Schritt anzunähern, wäre sozusagen meine erste Antwort auf der persönlichen Ebene. Ich will aber trotzdem noch auf der systemischen Mediensystemebene sagen, wir müssen aufhören zu denken, dass mehr Inhalt wertvoller sei. Und damit sind wir beide sozialisiert, mindestens wahrscheinlich auch einige Hörerinnen und Hörer. Ein dickeres Buch ist teurer als ein dünnes. Aber ein gutes, dünnes Buch ist eine Dienstleistung am Publikum, zu sagen, hier bekommst du in weniger Zeit diese Informationen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Deswegen machen wir jetzt schnell Ende hier. Nein, eine gute, nicht abschweifende, auf den Punkt formulierte Sache ist echt wertvoll. Und das, je länger ist nicht, je besser. So, das auf der systemischen, auf der persönlichen Ebene, probiert mal, es gibt so Bücher, die heißen Meditation für Skeptiker. Das habe ich letztens mit großer Freude gelesen. Sich selber der eigenen Aufmerksamkeit bewusst werden. Das ist ein guter erster Schritt. Da muss man kein Handy weglegen und nichts verdammen, sondern bei sich anfangen und sich damit stärken. So, das wäre, glaube ich, ein guter Rat, den ich zum Abschluss geben will.
Ich habe im Geiste jetzt gerade den Umfang der Neuauflage von Universalcode und 100 Seiten gekürzt, weil länger ist nicht besser. Zweitens, letzter Schlenker zur Popkultur, da müssen wir alle Obelix reden. Oh ja. Weil kennst du diese Passage? Ich weiß leider nicht, in welchem Band, wo er Improvisationstheater spielen soll. Und dann fragt er, was er denn tun soll, und der Regisseur sagt, geh auf die Bühne und sag einfach, was dir durch den Kopf geht. Und Obelix sagt den großartigen Satz, aber es kommt vor, dass da gerade nichts durchgeht. Eigentlich ist das ja dann beneidenswert,
wenn das hört. Also ich finde das total beneidenswert und das ist total super, das kannte ich nicht. Was für eine tolle Referenz. Also ich glaube, das ernsthaft, wenn man das sich ehrlich hinsetzt, das zu schaffen, dass da nichts im Kopf sich bewegt. Das ist Christian, das Buch Meditieren mit Obelix, ich würde es sofort kaufen. Das finde ich super.
Ich verspreche dir, ich gucke nach, in welchem Band es war. Ich weiß es nicht mehr, aber das war
sehr gut.
Einer meiner Lieblingssätze aus allen Asterix-Bänden. Es kommt aber vor, dass da gerade nichts durchgeht.
So. Mega gut.
Liebe Hörer, das wünsche ich euch auch, dass bei euch vielleicht mal irgendwann jetzt nach dem Hören dieses Podcasts ein bisschen Ruhe im Kopf eingeht, nachdem wir euch jetzt 25 Minuten mal so richtig mit tollen Diskussionen versorgt haben. Der ganz, ganz herzlichen Dank an dich, und wir sehen, wir hören und vor allem wir lesen dich demnächst wieder. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir.